systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Montag, der 27. Mai 2024. Willkommen zur 193. Ausgabe von Systemrelevant. Wir werden uns heute über das IMK-Forum unterhalten, das am 16. Mai 2024 stattgefunden hat. Und dazu begrüße ich recht herzlich Sebastian Dolin.
Hallo Marco.
Hallo Sebastian, du bist Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. An unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut kundzutun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern, @böckler_de oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach reinsenden und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Mein Name ist Marco Herak und wir hatten uns letztes Jahr auch bereits über das IMK-Forum unterhalten. Damals, Sebastian, waren es 230 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die über das Thema der Inflationsschock 2022-23 vorübergehende Ausreißer oder Zeitenwende diskutiert haben. Und 2024, also hätte man mich gefragt, um welches Thema es geht, Ich glaube, ich hätte es richtig getippt. Wie weiter mit der Schuldenbremse, finanzpolitische Reformen und Handlungsoptionen? Wie viele Gäste waren denn dieses Jahr da, Sebastian?
Oh, ehrlich gesagt, jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß. Ich glaube, wir hatten knapp 250 Anmeldungen. Also es waren mehr Stuhlreihen da als beim letzten Mal, glaube ich. Also zumindest war es mein Eindruck. Aber ich habe leider jetzt die aktuellen Zahlen nicht da. Wir haben ja einmal Personen vor Ort und dann haben wir noch Leute, die uns auf dem Livestream zugucken. Also unser IMK-Forum ist ja immer, also auch für alle, die nächstes Jahr vielleicht zugucken möchten und nicht nach Berlin kommen können, wird auch mal übertragen. Und eigentlich muss man jetzt in diese Statistiken reingucken, die Zahlen zusammen addieren. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht, weil die letzte Woche so voll war.
Wir haben allerdings auch einen Mitschnitt des Ganzen, den man auf Vimeo sich angucken kann. Da werde ich den Link dann reinstellen in die Shownotes. Also falls ihr dann keine Zeit hattet, könnt ihr sie euch dann noch nehmen. Wir werden nun heute drüber reden. Im letzten Jahr hattet ihr bei der Gästezusammenstellung so ein bisschen Diskurs mit drin. Da war dann zum Beispiel jemand von der Bundesbank, der hat zum Thema Zinsen auch eine ganz andere Meinung vertreten als Isabella Weber zum Beispiel. Und dieses Jahr hatte ich so den Eindruck, als ich da so auf die Gästeliste geguckt habe, na, das ist doch sehr harmonisch gebaut worden. Gab es dafür irgendeinen Grund? Also ihr hattet jetzt nicht die Freunde der Schuldenbremse geladen.
Nee, die hatten wir diesmal nicht geladen. Doch, dafür hat es schon einen Grund gegeben. Wir haben das vorher überlegt und wir haben da lange drüber geredet. Und wir waren der Meinung, dass es eigentlich inzwischen eine solche Mindermeinung ist und die Argumente aus unserer Sicht so wenig überzeugend sind, an der aktuellen Schuldenbremse in der Form, wie sie ist, festzuhalten, dass wir davon niemanden mehr aufs Podium nehmen wollten. Sondern, ich meine, man muss sich einfach mal klar machen, wo da jetzt in der Profession wieder die Verhältnisse sind. Also wenn man jetzt mit Leuten redet, die sich mit dem Thema ein bisschen auskennen und die in der Politikberatung tätig sind, dann ist es ja so, dass der Sachverständigenrat hat einstimmig ohne Minderheitsvotum eine Reform der Schuldenbremse angemahnt. Der wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat auch eine Reform der Schuldenbremse angemahnt. Das sind jetzt beides keine Gremien, die normalerweise dafür bekannt sind, besonders linksradikal oder progressiv oder was auch immer zu sein. Und beim Sachverständigenrat, da ist das ganze Spektrum abgedeckt mit Veronika Grimm auf der einen Seite, Achim Truger auf der anderen Seite. Und trotzdem haben die alle zusammen gesagt, so, das, wie das jetzt ist, ist nicht gut und muss geändert werden. Und da stellt man sich schon die Frage, warum soll man dann jemanden, der das wirklich verteidigt, noch mit auf das Podium nehmen? Ich halte die Argumente wirklich für so schwach und die Probleme so drängend. Andererseits ist nicht ganz klar, wie man jetzt genau das reformieren kann in einer Form, was auch akzeptabel ist, um eine politische Mehrheit zu kriegen. Und darum haben wir gedacht, das ist eigentlich die wichtigere Debatte im Moment. Und die Verteidigung der Schuldenbremse, das haben wir 15 Jahre uns angehört. Da hat sich auch nicht viel, da gibt es nicht viel Neues, da gibt es nicht viel Originelles. Und dann lassen wir es diesmal aus der Debatte raus. Also wir haben ja nur einen halben, dreiviertel Tag dafür. Und da muss man mit der Zeit ökonomisch umgehen.
Ich würde als ersten Einspieler von der Tagung dann auch gleich Jakob von Weizsäcker nehmen. Der ist Minister der Finanzen und für Wissenschaft im Saarland. Und er hat dann auch gleich gesagt, die Schuldenbremse ist gut. Also er hat in seiner Rede, wir werden jetzt gleich einen Ausschnitt daraus hören, sehr klar gemacht, es spricht viel dafür, dass man eine Schuldenbremse haben sollte. Hören wir mal rein.
Also es gibt im Kern zwei Gründe. dass erstens ist es sinnvoll, weil es die Erfordernis gibt eines gewissen Fairnessabkommens in der Zeit zwischen aufeinanderfolgende Regierungen. Um mal ein Extrembeispiel zu nennen, in den USA in der Reagan-Ära gab es Feinde des Staatsapparats, die gesagt haben, die beste Art, wie man den Staat aushungern kann, ist so viel Schulden machen, wie der Staat irgendwie kann, durch Steuersenkungen. Und dann der nächsten Regierung, irgendwann kommen wieder die Demokraten an der Macht, eine Situation zu überlassen, wo halt der Staat ausgehöhlt werden muss, weil man sein ganzes Geld für Zinszahlungen verwenden muss. Starving the Beast, so nannte sich das. Und das ist natürlich unfair. Nicht, da sagt eine Regierung, ich mache jetzt allerlei Dinge und dadurch binde ich quasi bis in alle Ewigkeit die nächsten Regierungen. Das ist nicht fair. Und deshalb ist es gut, eine Art von Schuldenbremse zu haben, die dieses leicht unverschämte Verhalten verhindert. Und es gibt einen zweiten Grund für Schuldenbremsen als Fairnessabkommen. Das ist Fairnessabkommen im Raum. Nicht in der Zeit, sondern im Raum. Zwischen verschiedenen, zum Beispiel Mitgliedstaaten in einer Währungsunion. Ich bin mir sicher, Jeromin, du wirst darüber noch ein bisschen sprechen. Das gilt aber genauso Fairness in einer Föderation. Wir sind ja eine Bundesrepublik Deutschland. Ich bin Finanzminister in einem Bundesland. Auch da gibt es gewisse Fairnessüberlegungen im Raum zwischen verschiedenen Akteuren in der Föderation, die berücksichtigt werden müssen. Und da muss man verhindern, dass es zum Beispiel Trittbrettfahrerverhalten in einer Währungsunion gibt. Und das sind zwei sehr gute, fundamentale Gründe.
Natürlich sagt er nicht diese Schuldenbremse, die wir haben, sondern die muss dann natürlich auch reformiert werden. Aber ich glaube, es nimmt viel Druck aus der Debatte raus, auch aus der politischen Debatte, wenn man sagt, eine Schuldenbremse an sich als Idee und als Instrument ist nicht verkehrt und hilft der Sache weiter, oder?
Ja, also ich glaube, Jakob von Weizsäcker hat das sehr schön angeführt, dass es eben schon gewisse Gründe geben kann, das irgendwie sinnvoll zu begrenzen bei der Schuldenbremse. Und das war ja auch das, was sich durch diese ganze Veranstaltung durchgezogen hat. Die Betonung ist auf sinnvoll, Staatsverschuldung zu begrenzen und bestimmte Ziele einzuhalten. Und Jakob hat da ja auch drüber geredet, dass es darum geht, dass man in der Zeit, also nicht zwischen Jungen und Alten, unfair sich verschuldet, um Spielräume von anderen wegzunehmen und dass man auch im Raum, also innerhalb, dass nicht einzelne Euro-Länder sich so verschulden, dass die anderen am Ende dafür aufkommen müssen. Und das macht alles Sinn und ist vernünftig. Aber man muss eben aufpassen, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Also natürlich kann man auch verhindern, dass man zu viel Geld ausgibt im Privatbereich, wenn du deine Bankkarten zerschneidest und wegschmeißt. Nur das ist wahrscheinlich auch nicht richtig hilfreich, weil du dann hungerst und nicht mehr genug essen kannst. Und von daher, da ist ein bisschen die Analogie, dass man hier das gesunde Mittelmaß findet zwischen einer Schuldenbremse auf der einen Seite und dann eben im Spielraum wichtige Investitionen, wichtige staatliche Ausgaben treffen zu können. Und das war auch die Kritik auf der ganzen Veranstaltung von eigentlich allen Rednerinnen und Rednern, dass halt das Problem, was wir mit der jetzigen Schuldenbremse haben, mit dieser Ausgestaltung der Schuldenbremse, dass die diese Balance nicht vernünftig findet.
Ja, also das ist mir auch aufgefallen, dass es diese Einigung auf die Schuldenbremse grundsätzlicher Natur tatsächlich gab. Muss ich sagen, hat mich überrascht. Ich glaube, da war der Diskurs aber auch mal anders in der Vergangenheit, oder?
Man muss ja sehen, dass die Bundesrepublik Deutschland eigentlich immer eine Schuldenregel gehabt hat. Seitdem das Grundgesetz in den 40er Jahren geschrieben worden ist, hatten wir eine Schuldenbremse. Ursprünglich musste auch der Haushalt ausgeglichen sein, außer für werbende Ausgaben, hieß es da. Und werbende Ausgaben sind halt Ausgaben, das kennt man auch aus dem Steuerrecht, die man tätigt jetzt, um später mehr Einnahmen zu haben, also im Grunde Investitionen. Dann mit der Globalsteuerung in den 60er Jahren ist das nochmal angepasst worden. Da hat man ja alle möglichen Dinge im Grundgesetz ein bisschen verändert. Also Karl Schilders Aufschwung nach Maß, wo man der Meinung war, dass man eben mit Finanzpolitik ein bisschen die Konjunktur steuern kann oder eigentlich richtig steuern kann. Da hat man das nochmal ein bisschen angepasst, aber wir hatten ja auch sowas wie eine goldene Regel im Grundgesetz, bevor die Schuldenbremse eingeführt wurde. Da stand dann halt drin, ja, die Verschuldung darf normalerweise nicht mehr sein als die Bruttoinvestitionen. Und wenn es zur Abwehr einer Schieflage beim gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht notwendig ist, kann auch noch mehr an Krediten aufgenommen werden. Also im Grunde war das ja auch schon immer eine Art der Schuldenbremse. Von daher, ich bin mir nicht so sicher, ob wir wirklich viele Leute haben oder auch überhaupt hatten, die sagen, wir wollen eigentlich gar keine Schuldenregel.
Ist vielleicht auch eine Frage, wie öffentliche Debatten inszeniert sind und wie man dann Diskurse wahrnimmt und ihren Inhalt. Aber da können wir vielleicht an anderer Stelle auch nochmal drüber nachdenken, ob da vielleicht auch das ein oder andere schiefgelaufen ist. Ne?
Als man 2009 diese Schuldenbremse, die wir jetzt haben, ins Grundgesetz geschrieben hat, da war natürlich die alte Regel, die hieß nicht Schuldenbremse und die neue Regel hieß Schuldenbremse. Und wenn man sich jetzt Jakob von Weizsäcker anhört, der redet halt von Schuldenbremsen im sehr abstrakten, weiten Sinne, wo die alte Regel wahrscheinlich auch drunter fallen würde dann. Also hat sich vielleicht auch die Bedeutung des Wortes jetzt verschoben.
So ein zweiter Strang, der sich für mich rausgeschält hatte, war das Thema, dass man seine Möglichkeiten, die man ja jetzt schon hat, viel mehr ausschöpfen müsste. Dazu hat Jasmin Fahimi, die Vorsitzende des DGB, also des Deutschen Gewerkschaftsbundes, auch ein paar Worte gesagt, die wir uns jetzt hier kurz anhören.
Aber was ich mir schon wünsche und was ich schon erwarte, ist, dass es jetzt eine Bereitschaft gibt, und es wird in erster Linie ja vom Bundesfinanzminister ausgebremst, dass alle Optionen, die wir heute schon im Rahmen der verfassungsrechtlichen Grundlage haben, dass man die ausschöpft. Da geht es einerseits um das, was ich angesprochen habe, diese Konjunkturberechnungsverfahren. Es geht aber zum Beispiel auch darum, dass man sagen könnte, öffentliche Gesellschaften werden nochmal mit anderen Kreditermächtigungen ausgestattet, sodass die halt entsprechende Investitionsprogramme nochmal aufsetzen können. Auch das wäre ein Weg, der ist nicht optimal. Der ist im Zweifelsfall übrigens auch teurer, als wenn man es halt eben selber als Bundeshaushalt machen würde. Aber so what? Ich sag mal, da ist die Not größer als die sachliche Korrektheit. Da gibt es ein paar Hebel. Da hoffe ich schon, dass diese Bundesregierung und insbesondere der Bundesfinanzminister noch mal wach wird und genügend Verantwortung fürs Land beweist.
Dieses Ringen um Lösungen innerhalb dessen, was da gerade gewünscht ist, weil wir müssen ja schon anerkennen, oder es hatte ich auch das Gefühl, das haben soweit alle, die da irgendwo auf dem Podium standen, gesehen, es wird sehr schwer für die aktuelle Bundesregierung an der Schuldenbremse was zu machen. Das heißt, man braucht vielleicht auf kurzer Sicht erstmal andere Wege, um damit umzugehen.
Ja, ich meine, das ist ganz richtig. Wir haben jetzt die Situation, dass wir durch die Schuldenbremse, oder nicht wir, sondern die Regierung ist durch die Schuldenbremse gezwungen, wenn sie jetzt nicht an anderen Stellen die Spielräume nutzt, eine Finanzpolitik zu machen, die eigentlich nach jedem makroökonomischen Lehrbuch falsch ist. Denn wir schrauben an der Rezession vorbei, der Aufschwung kommt nicht in Gang, die Inflation fällt und in einer solchen Situation sollen nominal die Ausgaben des Bundes nächstes Jahr niedriger ausfallen als im laufenden Jahr. Nominal bedeutet also schon noch, bevor man überhaupt inflationsbereinigt. Wenn man das jetzt um Inflation bereinigt, haben wir da wirklich einen relativ deutlichen Rückgang im Moment bei den Ansätzen, die da vorgegeben sind für den Haushalt bei den Staatsausgaben. Und das heißt, dass eine restriktive Finanzpolitik in einer Situation, wo die Konjunktur schwach ist und die Inflation fällt. Das ist eben genau das Gegenteil, was man normalerweise tut. In so einer Situation wird man eigentlich probieren, ein bisschen, also zumindest neutral zu wirken und nicht jetzt das Ganze noch ein bisschen nochmal auf die Bremse zu treten. Wir haben diese ganzen großen Herausforderungen, die Investitionen für die Zukunft, die wir eigentlich brauchen, um unseren Wohlstand zu sichern. Auch dafür bräuchte man eigentlich ökonomisch gesehen jetzt im Moment Spielräume und mehr Kredite. Und da man die Schuldenbremse nur mit einer Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat ändern kann und das die Ampelkoalition nicht hat, ist also selbst wenn Christian Lindner sagen würde, ich möchte jetzt die Schuldenbremse ändern, wird das ohne die Union nicht passieren. Das ist das Dilemma und darum geht es jetzt darum zu sagen, was kann ich denn jetzt konkret für den Haushalt 2025, was kann man da noch machen, um eben ja die Politik weniger schädlich zu machen und die ein bisschen besser für das Land auszurichten.
Yasmin Fahimi hat auch so ein Thema in ihrer Rede aufgemacht, was ich auch nicht so ganz unwichtig finde in dem Zusammenhang, ne? Weil vom Finanzministerium, das ja FDP geführt ist, wird ja immer gesagt, wir haben ein Ausgabenproblem, was ja dann auch wiederum die Begründung ist, warum das mit der Schuldenbremse ganz toll ist und jetzt die große Möglichkeit des Sparens besteht. Und ich glaube, auch niemand hat bestritten, dass das Überprüfen von Ausgaben ein wesentlicher Bestandteil des politischen Handelns sein muss. Fahimi hat dann aber halt eben auch noch gesagt, es gibt aber auch ein Einnahmenproblem, ne? Indem man mehr oder weniger sagt, also Steuern rauf ist gar nicht und sich dann aber auch gegen die klassischen Forderungen wehrt, wie zum Beispiel eine Vermögenssteuer oder die Reform der Erbschaftssteuer und ähnlichem. Jetzt kann man sicherlich darüber auch immer streiten, aber es ist ja schon so, dass der Staat auch auf der Einnahmenseite noch ein paar Themen bewältigen könnte.
Ja, klar. Wir haben durchaus Möglichkeiten, auf der Einnahmenseite was zu machen. Du hast es gerade auch angesprochen. Vermögensteuer ist eine Möglichkeit. Man könnte auch wahrscheinlich über eine Vermögensabgabe reden. Das ist im Grundgesetz vorgesehen für besondere Aufgaben. Die Einnahmen würden dann dem Bund zustehen. Das ist ein bisschen umstritten, wie man das machen müsste. Das hat man aber nach dem Zweiten Weltkrieg auch gemacht für den sogenannten Lastenausgleich. Man könnte natürlich auch drüber reden, ob man den Solidaritätszuschlag für Besserverdienende erhöht. Oder ja, Erbschaftssteuer erhöht, insbesondere für große Erbschaften, die in Deutschland sehr gering besteuert sind. Da wären durchaus Spielräume da. Man könnte auch Steuersubventionen streichen. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten. So zum Beispiel das Dienstwagenprivileg, da könnte man auch drüber reden. Es ist die Frage, wie viel dann die einzelnen Maßnahmen bringen. Aber klar, auf der Einnahmenseite ist da bestimmt was zu machen. Aber da ist natürlich das Problem, dass die FDP gesagt hat, Steuererhöhung ist eine ihrer roten Linien und das machen sie nicht mit. Und von daher wird darüber auch gar nicht mehr diskutiert.
Ja, da gilt dann wahrscheinlich das Gleiche auch wie für die Schuldenbremse aktuell. Ist politisch gerade nicht opportun oder machbar?
Ja, es ist politisch nicht opportun und machbar. Und man muss sich natürlich schon klar machen, dass eigentlich, zumindest makroökonomisch, wenn man jetzt Steuern erhöht in einer konjunkturell schwachen Phase, ist das makroökonomisch auch nicht das Richtige. Jetzt kann man sagen, bei der Erbschaftssteuer oder bei der Vermögenssteuer, das hat keinen so großen konjunkturellen Effekt. Also wenn man den Erben ein bisschen mehr davon wegnimmt, den ganz reichen Erben, das bedeutet nicht, dass die irgendwie weniger in Deutschland in Maschinen investieren oder weniger konsumieren. Also der Konjunktureffekt ist dann gering. Das stimmt, aber also grundsätzlich von der makroökonomischen Situation ist einfach nicht angesagt, in dieser Situation in der Form das Defizit runterzufahren. Also da sind auch, glaube ich, bestimmte Einnahmen besser als die Ausgaben zu kürzen, aber so richtig passend für diesen Moment im Konjunkturzyklus ist das eigentlich auch nicht.
Ich bin ja ganz dankbar und will da nochmal ganz kurz darauf hinweisen auf unsere letzte Folge, wo wir über die Investitionsbedarfe geredet haben, weil wenn wir jetzt heute über die Schuldenbremse in dieser Ausführlichkeit reden oder aber auch Abstraktion, dann ist ja meistens immer so ein bisschen unklar, warum interessiert mich das? Was ist das, was dahinter eigentlich diskutiert wird, und da wurde das dann in der Folge doch noch mal etwas sichtbarer. Ich werde das dann auch verlinken, sodass ihr euch das mal anhören könnt, worum es im Grunde geht, wenn wir jetzt heute über die Schuldenbremse reden. Wir haben dann auch mit Achim Truger, Mitglied im Sachverständigenrat, jemanden gehabt, der dann auch drei Schrauben aufgemacht hat, an denen man so aktuell drehen könnte und wo es vielleicht einfach nur den politischen Willen braucht, um das zu tun. Hören wir mal rein.
Und wir sehen im Prinzip drei Stellen, an denen die Schuldenbremse konzeptionell zu starr ist. Einmal, dass die Schuldenbremse gerade nach dem Urteil des Verfassungsgerichts jetzt praktisch von einem Jahr aufs nächste, ne, Notlage 1 und dann 0 Normallage wieder greifen muss. Dann sind die Defizitgrenzen restriktiver, als sie beispielsweise auf der EU-Ebene sind, wo man sich fragt, warum muss das sein? Und natürlich das Schätzverfahren bei der Konjunkturkomponente ist problematisch. Und das haben wir zum Ausgangspunkt genommen und haben dann gesagt, auch so ähnlich wie das der Jeromin Zettelmeier eben gesagt hat, ist ja bewusst auch konservativ gehalten, man kann an drei Stellen drehen, an drei Stellschrauben, und wenn man das macht, dann sinkt trotzdem die Schuldenstandsquote. Mit anderen Worten, man kommt definitiv nicht in irgendwelche Tragfähigkeitsprobleme. Man könnte natürlich fragen, muss, wenn man schon knapp bei 60% ist, muss er noch weiter sinken? Das ist eine berechtigte Frage. Aber wenn da jemand Sorge hat, also das ist damit aber eben genau ausgeräumt. Und wir haben gesagt, wir brauchen nach Anwendung der Ausnahmeklausel, nach dem Verfassungsgerichtsurteil, jetzt eine Übergangsphase, um die Erholung zu stärken und auch um das vielleicht dann exzessive Ziehen der Ausnahmeregel einzuschränken. Und wir sagen, wir können uns sozusagen aus Tragfähigkeitsgründen eine höhere Defizitgrenze bei niedrigen Schuldenstandsquoten leisten, 0,5% oder auch 1%, wenn wir unter 60% liegen. So, Konjunkturbereinigung reformieren auch.
Ja, Sebastian, sind das drei Schrauben, die man nutzen sollte?
Das sind drei Schrauben, die jetzt der Sachverständigenrat vorgeschlagen hat, also die Übergangsphase nach einer Notlage zu verlängern oder überhaupt eine Übergangsphase einzuführen, dann das strukturelle Defizit, was erlaubt ist, ein bisschen hochzusetzen, wenn man unter die 60% fällt, dann noch ein Stück höher zu setzen und dann das Schätzverfahren für die Konjunkturbereinigung zu ändern. Jetzt muss man leider dazu sagen, dass zwei dieser drei Stellschrauben die Regierung gar nicht ändern kann, also gar nicht dran drehen kann. Die Übergangsphase oder das erlaubte strukturelle Defizit, das sind Sachen, die in der Schuldenbremse im Grundgesetz stehen. Da gibt es überhaupt nicht die Möglichkeit, das jetzt ohne Zustimmung der Union zu ändern. Jetzt wird man sagen, wenn da alle dafür sind, weil ich glaube, da wird auch der wissenschaftliche Beirat beim BMWK nichts gegen haben, warum macht man das nicht? Das ist dann halt, ja, die Union hat im Moment kein Interesse daran, der Ampelregierung da irgendwie aus der Bedrulle zu helfen. Damit kann man eigentlich nichts machen. Wo man was machen könnte, ist das Schätzverfahren bei der Konjunkturbereinigung zu ändern. Das sollte auch die Regierung tatsächlich tun, aber man muss sich klar machen, erstens ist das ein bisschen begrenzt. Das zweite ist, dass man da aufpassen muss, dass einem das nicht in anderen Zeiten wieder auf die Füße fällt.
Ja, kannst du das ein bisschen ausführen?
Also das Grundgesetz erlaubt und die Ausführungsgesetze der Schuldenbremse erlauben, dass man eben Kredite aufnimmt, die man braucht oder abhängig von der konjunkturellen Lage. Also wenn die konjunkturelle Lage boomt, dann darf der Bund etwas weniger Kredit aufnehmen, weil dann wird gesagt, dann soll er auch bisschen weniger Geld ausgeben, um den Boom nicht überschäumen zu lassen. Und wenn die Wirtschaft in die Krise geht, dann kann er ein bisschen mehr leihen, um eben mehr auszugeben und die Wirtschaft zu stützen. So, und jetzt gibt es verschiedene statistische Verfahren, die ausrechnen oder anzeigen, ob die Wirtschaft jetzt boomt oder eben in der Krise ist. Und wenn man an diesen Verfahren ein bisschen dreht, dann ist die Situation heute besser oder schlechter aussehen, dann kann ich mehr oder weniger leihen. So, da ist jetzt das Problem, dass das Grundgesetz sagt, dass diese Abweichungen von der konjunkturellen Normallage, die sollen symmetrisch berücksichtigt werden. Wenn man das jetzt sagt, dass das im Mittelwert dieser Abweichung null sein muss, wenn man diesen Satz im Grundgesetz so lesen würde, dann bedeutet das, wenn ich jetzt mir mehr Spielraum schaffe, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann anders weniger Spielraum haben. Das ist die Frage, ob man das wirklich möchte. Jetzt gibt es eine Diskussion, gibt einige, also auch zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen vom Dezernat Zukunft, die haben da Papiere zugeschrieben und die sagen, naja, Moment, möglicherweise ist es ja so, dass wir die Normallage eigentlich fast nie erreichen und wir sind immer in der Unterauslastung. Das Grundgesetz meint eigentlich nur, dass wenn man dann das so festgestellt hat, dass 1 Milliarde Euro Bruttoinlandsprodukt über der Normallage genauso behandelt werden muss wie 1 Milliarde Euro darunter. Aber da wir eigentlich nie über der Normallage sind, haben wir insgesamt viel, viel mehr Spielraum. Und ich habe das jetzt wahrscheinlich sehr verkürzt dargestellt. Nur die Frage ist, ob diese Interpretation, dass man da also sehr viel mitmachen kann, ob die eigentlich gerichtsfest ist. Das heißt, was man wahrscheinlich machen kann, ist jetzt mehr Spielraum, möglicherweise auf Kosten von späterem Spielraum. Ob man damit dauerhaft den Spielraum erhöhen kann, das ist nicht ganz so klar. Und von daher, man kann das machen, man soll das machen, man soll gucken, was da möglich ist. Aber ich würde, glaube ich, davor warnen, zu hoffen, dass man damit die Haushaltsprobleme gelöst bekommt.
Also das wäre zu wenig. Also zumindest, wir haben jetzt aber nur über den letzten Punkt in Ausführlichkeit geredet, weil die ersten zwei, die können nicht durch die Bundesregierung behoben werden.
Die ersten beiden wären einfach eine richtige, grundlegende Reform der Schuldenbremse. Ja. Auch wenn das jetzt als zwei Stellschrauben genannt wird. Vielleicht ist die Textänderung, die man damit machen müsste, nicht wahnsinnig groß, aber trotzdem formal muss da das Grundgesetz für geändert werden. Das ist natürlich eine ziemlich hohe Hürde.
Also es lassen sich daraus zwei Sachen schließen, dass der Sachverständigenrat in der Breite seiner Abdeckung, Dogmenabdeckung, durchaus für eine Reform der Schuldenbremse ist, aber er selber recht wenig Spielraum definiert für das, was man tun sollte, wenn die Schuldenbremse nicht reformiert werden kann, aus welchen politischen Gründen auch immer.
Ja, das ist halt insgesamt inzwischen ein Problem, dass das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil relativ eng manche Grenzen jetzt gezogen hat. Und das heißt, dass man ohne eine Reform der Schuldenbremse viel, viel weniger machen kann, als die Mehrheit das vor anderthalb Jahren noch gedacht hat.
Ja, Sebastian, das IMK hat allerdings auch eine Position zur Schuldenbremse. Die ist auf dem Forum von Katja Rietzler vorgestellt worden. Kannst du uns ein bisschen aus ihrem Vortrag berichten?
Ja klar, also zunächst einmal für die, die uns nicht so regelmäßig hören. Katja Rietzler ist bei uns am IMK die Referatsleiterin für Finanzpolitik. Und sie ist deshalb die, die in den vergangenen Jahren ganz entscheidend unsere IMK-Position zur Schuldenbremse auch geprägt hat. Und sie ist auch die, die wie keine andere die deutsche Staatsfinanzen kennt. Also wenn ich wissen möchte, wo das Geld aus den einzelnen Steuern herkommt oder wo es hinläuft und wie viel ausgegeben wird, dann frage ich mal Katja. Und sie ist auch die, die zentral mit an der Aufstellung für die öffentlichen Investitionsbedarfe gearbeitet hat, die wir ja in der Woche vor dem IMK-Forum, 2 Tage vor dem Forum, zusammen mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft vorgestellt haben. Vielleicht erinnert sich die ein oder andere Hörerin oder der eine andere Hörer daran, wir hatten dazu eine Folge hier auf Systemrelevant. Zur Erinnerung, wir hatten da von 600 Milliarden Euro gesprochen, die über 10 Jahre investiert werden müssten, zusätzlich zu dem, was jetzt schon geplant ist. Und Katja hat auf dem Forum dann den Abschlussvortrag gehalten, der quasi die ganze Diskussion noch einmal zusammengebunden hat. Sie hat angefangen, nochmal diese großen öffentlichen Investitionsbedarfe darzustellen und zu erläutern, hat dann nochmal so den langen Trend der öffentlichen Investitionen gezeigt und der öffentlichen Finanzen und darauf hingewiesen, dass tatsächlich auch Zeiten gab, wo die Politik ihre Spielräume dann nicht genutzt hat. Und dann hat sie über Vorteile, Probleme und Fallstricke der einzelnen Reformvorschläge gesprochen, wie etwa Sondervermögen und der Konjunkturbereinigung, also all das, was wir eben auch schon hier angesprochen haben.
Dann vertritt das IMK aber auch selber einen sehr konkreten Vorschlag, die goldene Regel, und den hat Katja Rietzel dann auch erläutert.
Ja, die goldene Regel sagt, dass aus Gründen der Generationengerechtigkeit, dass man eben erlauben sollte, für neue Investitionen Kredite aufzunehmen, aber eben nicht für konsumtive Ausgaben. Und die Logik hier ist, dass natürlich die spätere Generation nichts davon hat, wenn man die Schulden zurückzahlt, aber der Kapitalstock total heruntergerockt ist oder marode ist. Beispiel oder ein Parallelbeispiel aus der Privatwelt wäre, wenn man ein Haus hat und da ist jetzt noch ein kleines Loch im Dach und man repariert das nicht, weil man eben den Kindern, weil man Kredit aufnehmen müsste und man möchte lieber den Kindern das Haus ohne Hypothek vererben. Und dann regnet es da rein und das Wasser geht ins Mauerwerk und das ist alles marode. Und am Ende kann man eine Ruine vererben, aber man hat keinen Kredit mehr. Und das ist natürlich eine Situation, die den Kindern auch überhaupt nicht hilft an der Stelle, weil manchmal es einfach besser ist, kurzfristig oder schnell bestimmte Probleme anzugehen. Und da ist hier die Logik, dass wenn man eben dafür einen Kredit aufnimmt, dass das erlaubt sein soll. Das wäre die goldene Regel. Also goldene Regel sagt, der Staat darf so viel Kredite aufnehmen, wie er investiert. Wenn man dann genauer drauf guckt, wird es vielleicht ein bisschen komplizierter, wenn man über Netto und Brutto reden muss und wie man was abgrenzt. Aber diese Grundidee ist, glaube ich, schon auch aus Sicht der Generationengerechtigkeit recht vernünftig.
Jetzt habe ich natürlich alles gesehen, was auf dem IMK-Forum gesagt wurde. Und Jakob von Weizsäcker hatte da ja, glaube ich, den Hinweis gebracht, dass wir da durchaus auch mal eine Phase in der Bundesrepublik hatten, wo das mit den Investitionen dann und der Deutung, was ist eine Investition und was nicht, durchaus einer gewissen Schwierigkeit unterlag und von der Politik etwas hemmungslos gebraucht wurde. Korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden haben sollte. Also man müsste da, wenn man das macht, dann doch schon eine sehr strikte goldene Regel einführen, damit das dann nicht wieder falsch genutzt wird.
Man muss schon gucken, wie man das genau definiert. Und es ist nicht ganz unproblematisch. Denn ich selber komme zum Beispiel aus einer Stadt in Westdeutschland, aus Essen. Und als ich ein Kind war, da haben die investiert, das zählt als Investition, in ein großes Opernhaus und ein Spaßbad. Und das sind beides Sachen, die in dem Sinne nach der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ist das Investition, da hat man was gebaut. Aber das ist jetzt nichts, was einem Rückflüsse gibt. Also Opernhäuser und Spaßbäder sind normalerweise Zuschussgeschäfte. Das heißt, die Stadt hat danach da jedes Jahr Geld reinpulvern müssen. Und eigentlich Investitionen sind ja etwas, wo man hinterher was rauskriegt. Also auch wo der Staat dann mehr Steuereinnahmen und sowas kriegt. Und von daher muss man da schon gucken, wie man das genau abgrenzt, dass man da nicht willkürlich alles Mögliche reinrechnet. Übrigens, der Kauf von Munition ist nach der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung inzwischen auch eine Investition. Ja, also und das sieht man schon, das bringt jetzt kein künftiges Wirtschaftswachstum. Wobei man auch da sieht, dass diese Frage nicht ganz einfach ist, weil man natürlich argumentieren kann, dass der Kauf von Munition heute vielleicht Freiheit für morgen schafft und vielleicht sind unsere Kinder und Enkel dann doch ganz dankbar, dass man heute auf Kredit Munition gekauft hat. Also ich sage nur, es ist relativ schwierig, aber ich glaube, man könnte schon sagen, man könnte auch eine Positivliste machen. Man könnte sagen, die und die Sachen werden als Investition gezählt und wir gucken uns die Liste alle 2 Jahre an, ob man daran vielleicht was ändern sollte. Vielleicht dann in Abstimmung mit Expertinnen und Experten, um zu verhindern, dass da allzu großer Schindluder mitgetrieben wird. Jakob von Weizsäcker hat ja auch was anderes gesagt. Er hat ja auch gesagt, eine ideale Schuldenbremse gibt es nicht. Ich glaube, es wäre total vermessen zu sagen, wir können jetzt eine Schuldenbremse definieren, die für alle Ewigkeiten hält und die alle Eventualitäten abdeckt. Und von daher muss man halt jetzt schon gucken, was kann man pragmatisch machen, was eben diese beiden Interessen zusammenbringt, einerseits die Zukunftsausgaben, Zukunftsinvestitionen vernünftig umzusetzen und gleichzeitig keine Überschuldung zu erlauben.
Hatte ich das stimmungstechnisch richtig verstanden, dass die Sondervermögen jetzt auch nicht auf große Liebe gestoßen sind?
Die Sondervermögen sind ja so ein bisschen eine Modeerscheinung. Das hat man bei der Bundeswehr gemacht. Der Name ist so im Grunde irreführend, weil das Sondervermögen bedeutet, dass man sich zusätzlich Kredit aufnehmen darf oder der Staat zusätzlich Kredit aufnehmen darf und davon bestimmte Ausgaben tätigen darf. Und wir haben natürlich eine Reihe von Problemen auch mit dem Sondervermögen. Also der Vorteil beim Sondervermögen ist einerseits, dass du eine klare Begrenzung hast, wie viel geliehen werden darf, und du kannst auch klar definieren im Grunde, was damit gemacht werden kann. Aber es ist nicht so, dass das dann immun macht gegen Schindluder. Also ein Problem bei den Sondervermögen ist, dass es sehr intransparent ist, was da ausgegeben ist. Und also auch der KTF, der Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung, wenn wir unsere Prognose machen, muss unsere Finanzexpertin Katja Rietzler immer, also das ist wirklich eine, dann gucken, wo sie Unterlagen dazu findet, am besten nochmal in den Ministerien nachfragen, dann kriegen wir gelegentlich irgendwoher Unterlagen, die eigentlich nicht veröffentlicht sind, weil eben die Transparenz für die Sondervermögen eine ganz andere ist als für den Kernhaushalt beim Bund und bei den Ländern. Anderes Problem ist natürlich schon, dass diese ganze Frage der Abgrenzung auch nicht ganz einfach ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt das Sondervermögen Bundeswehr habe, dann kann man natürlich anfangen, Sachen, die eigentlich im normalen Haushalt finanziert worden sind bisher, die finanziere ich dann künftig über dieses Sondervermögen und kann die Ausgaben oder kann das Geld im Haushalt für irgendwas ganz anderes nutzen. So richtig missbrauchssicher sind auch Sondervermögen nicht. Ich meine, wir beim IMK sagen immer, uns ist es eigentlich gleich. Also ökonomisch geht es jetzt darum, die Investitionen und Zukunftsausgaben zu ermöglichen. Wir halten die goldene Regel für die bessere Lösung. Aber wenn man das über ein Sondervermögen machen möchte und dafür politische Mehrheiten kriegt, dann ist das auch gut, ist das auch okay. Die Amerikaner sagen, there are many ways to skin a cat. Also man gibt viele Art und Weise, wie man dann, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, wenn man einer Katze das Fell über die Ohren zieht. Und im Grunde kommt es aufs Ergebnis an.
Zum Schluss hätte ich noch ein konkretes Konzept von Jeromin Zettelmeier, seines Zeichens Direktor von Bruegel. Ich habe ein bisschen überlegt, ob wir das hier abspielen oder nicht. Das sind so 4,5 Minuten. Ich dachte mir, es ist wahrscheinlich verständlicher, wenn Sebastian es kürzer zusammenfasst.
Jeromin Zettelmeier, das ist der Direktor des Brüsseler Thinktanks Bruegel. Der hat eine Idee mitgebracht, also ich hoffe, dass ich das jetzt richtig darstelle, weil es natürlich nur aus zweiter Hand ist, wie man dem Problem entgegentritt, dass nicht alle der Investitionen, die wir heute tätigen, zusätzlichen Kapitalstock schaffen. Also jetzt gerade in der Klimatransformation habe ich Situationen, wo ich jetzt einfach neuen Kapitalstock mache. Also meinetwegen Windkraftanlagen werden gebaut und dafür wird ein Braunkohlekraftwerk, was eigentlich noch technisch gut funktioniert, vom Netz genommen. Und am Ende ist der Kapitalstock gar nicht höher als früher. Und jetzt könnte man sagen, das Argument, dass dafür Geld geliehen werden darf, ist ja eigentlich nicht richtig, weil ja, die künftigen Generationen haben ja gar nicht mehr als vorher. Das ist halt so, als wenn ich dann meinetwegen ein Dach austausche oder sowas durch meinetwegen ein Dach, wo auch dann vielleicht noch Solarzellen drauf sind oder was wetterfester ist, aber was eigentlich nicht vollständig zu höherem Kapitalstock führt. Und da hatte er eine Idee, wie man grüne Ausgaben behandeln sollte und hat eben gesagt, naja, also trotzdem ist es ja nicht in Ordnung, dass die Generation, die heute lebt, all diese Ausgaben tätigen muss. Die wird es dann vielleicht auch nicht tun, weil das einfach zu viel ist, sondern man sollte das schon irgendwie so hinbekommen, dass man das verteilt auf künftige Generationen, die Nutzerinnen und Nutzer in der Zukunft davon. Und hat dafür eine Regel aufgeschrieben, wie man bei solchen Ausgaben dann über kleine Kürzungen an anderer Stelle im Grunde gleichzeitig die Ausgaben ermöglicht, aber die Schuldenquote konstant hält. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Er hat das auch mit Formeln gemacht. Das ist nicht vollkommen trivial. Darum ist das auch, glaube ich, nicht ganz einfach im Podcast zu erklären ohne Folien.
Wir werden ja das IMK-Forum verlinken mit den Videos, wo dann auch die Folien sichtbar sind. Also wer da noch etwas in die Tiefe gehen möchte, um da nochmal zu gucken, was tatsächlich wie gesagt wurde und sich auch die Folien dazu anschauen möchte, kann das an der Stelle tun. Findet ihr dann in den Shownotes. Aber ist das jetzt eine Lösung oder ist es eine Idee?
Es war jetzt auch kein großer Reformentwurf für die Schuldenbremse, sondern was Jeromin da gemacht hat, ist hat zu sagen, es gibt hier ein Problem, was wir haben, was bislang nicht richtig abgedeckt ist, was auch durch die aktuellen Schuldenregeln auf europäischer Ebene und die Schuldenbremse, wo bestimmte Ausgaben, kreditfinanzierte Ausgaben nicht ermöglicht sind, obwohl sie, wenn man sie mit gewissen Kürzungen irgendwo anders, kleinen Kürzungen woanders verbindet, die gesamtwirtschaftlich gut und sinnvoll wären. Und wie kann man das in die Regeln einbauen? Und so muss man das verstehen. Also das könnte ein Element, was er da vorgeschlagen hat, ein Element der Reform werden, sowohl der Schuldenbremse als auch, wenn man dann nochmal wieder an die europäischen Fiskalregeln drangeht. Aber es ist kein Gesamtkonzept. Also es ist nicht sowas wie, was der Sachverständigenrat gemacht hat, wir haben drei Stellschrauben und dann haben wir hinterher ein festes Konzept. Aber das war auch nicht unsere Idee, dass das Jeromin bringen sollte, sondern wir fanden diese Idee für grüne Ausgaben, die nicht den Kapitalstock erhöhen, aber trotzdem notwendig sind, wie man das in die Schuldenregeln einbaut, das fanden wir eigentlich sehr wichtig und darum hatten wir ihn dafür eingeladen.
Zeigt aber auch, dass wenn man jetzt an die Schuldenbremse rangeht, kann man zwar vielleicht irgendwie dieses Grundsätzliche, wie viel Schulden darf man unter welchen Bedingungen aufnehmen, lösen, aber man kann da auch noch wesentlich komplexer rangehen.
Ja klar, also eigentlich eine Lektion aus der ganzen Schuldenbremsendebatte aus meiner Sicht ist, dass wir uns klar machen müssen, dass die Welt sehr, sehr komplex ist. Die Welt verändert sich, unser Blick auf die Welt verändert sich auch und der Blick 2008 auf die Welt war ein anderer, als er heute ist. Wir haben andere Notwendigkeiten, wir haben andere makroökonomische Rahmenbedingungen. Wir haben da zwischendurch noch eine Zeitenwende und einen Krieg in Europa dazu bekommen, dass man einfach vorsichtig sein müsste, wenn man glaubt, man kann Regeln für die Ewigkeit schreiben oder auch für die nächsten 40 Jahre oder wie lange man denkt, dass Regeln im Grundgesetz bleiben, bevor sie wieder geändert werden. Und das sollte man bei der Reform berücksichtigen. Und ich glaube, das ist auch, wo Achim Truger darauf hingewiesen hat, noch in seinem Vortrag. Er hat gesagt, man muss Engführungen vermeiden. Also man muss gucken, wie können wir jetzt Regeln machen, auf die wir uns einigen können, die die Interessen vernünftig zusammenbringen, aber die gleichzeitig auch so flexibel sind, dass man sie einfach nochmal wieder ändern kann, wenn es notwendig wird. Ich meine, da kommt ja noch eine Sache dazu. Wir müssen uns überlegen, dass wir möglicherweise im nächsten Bundestag oder im übernächsten irgendwann eine Situation haben, wo die demokratischen Kräfte keine Zweidrittelmehrheit mehr haben. Und das ist natürlich wirklich problematisch, wenn man dann mit einer Regel dasteht, die man eigentlich nur noch mit Antidemokraten ändern kann und die das vielleicht dann benutzen, um den demokratischen Prozess fortzuführen.
In diesem Sinne, Sebastian Dulin, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Marco, für die Moderation.
Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt in Sachen Schuldenbremse, Schuldenregeln, dann wären sie, glaube ich, sehr dankbar aufgegriffen in jedem Fall. Könnt ihr euch an uns wenden. Auf X haben wir das Handle @böckler_de und per E-Mail könnt ihr uns erreichen systemrelevant@böckler.de. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Danke, bis dann. Tschüss.
Das war Systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.